Ja, ich freue mich, dass ihr gekommen seid und dass wir das neue Jahr jetzt auch in dieser ersten Versammlung so beginnen durften, heute Morgen mit dem Brotbrechen und jetzt mit dem Hören auf sein Wort. Und als ich darüber nachgedacht habe und auch darüber stille geworden bin, was ich weitergeben könnte, heute ist noch freier Sonntag, der Römerbrief wird bald wieder fortgesetzt werden. Da ist mir Psalm 23 in den Sinn gekommen. Ich weiß, das ist einer der bekanntesten Texte der Bibel, aber ich glaube, es ist gut, am Anfang eines Jahres auch so ein ermutigendes Wort zu hören und darüber nachzudenken. Und wollen wir Psalm 23 lesen? Ich habe zwar eine Elberfelder Bibel in der Hand, aber ich werde trotzdem nach Luther lesen. Ich hoffe, ich komme nicht durcheinander dabei. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Psalm 23. Dieser Psalm ist wohl unbestritten die Perle aller Psalmen. Es ist ein unvergleichlich schönes Stück Poesie, das wahrscheinlich niemals übertroffen wurde. Aber wichtiger als die literarische Form dieses Gedichts, dieses Liedes, dieses Psalms, ist für uns der Inhalt. Wie vielen Menschen hat dieser Psalm in den letzten 3000 Jahren Trost und Kraft und Wegweisung gegeben, und das erbitten wir jetzt auch am Anfang dieses neuen Jahres 2007 für uns. Jemand hat einmal gesagt über Psalm 23, dieses göttliche Lied ist unter den Psalmen das, was die Nachtigall unter den Vögeln ist. Wir wollen zunächst einmal ein paar Fragen klären. Erste Frage: In welchem Zusammenhang steht Psalm 23 in der Bibel? Wenn ihr den Psalm vorher anschaut, Psalm 22 ist der große Leidenspsalm, der große Passionspsalm des Alten Testaments. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der große Leidenspsalm, den unser Herr Jesus am Kreuz gebetet hat. Wahrscheinlich komplett gebetet hat, auch wenn die Evangelisten nur einen Vers zitieren in ihren Passionsberichten. Psalm 22, also der große Leidenspsalm. Dann kommt Psalm 23, das ist der Psalm vom weidenden Herrn, von dem großen Hirten, der mit der kleinen Herde unterwegs ist zu der ewigen Hürde. Psalm 23, der Psalm des Hirten, der vom Weiden spricht, der weidende Herr. Und Psalm 24, der nächste Psalm, ist der große Adventspsalm, der von dem kommenden Herrn spricht, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch und so weiter. Daran haben wir vor wenigen Wochen noch gedacht. Glaubt ihr, liebe Geschwister, dass das Zufall ist, dass Psalm 23 genau zwischen diesen beiden Psalmen steht? Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, sondern dass der Geist Gottes bis in die Anordnung der Psalmen hinein geleitet hat, als die Bibel so entstanden ist, niedergeschrieben wurde und zusammengestellt wurde. Psalm 22, der leidende Herr. Psalm 23, der weidende Herr. Psalm 24, der kommende Herr. Und der Hebräerbrief fasst das alles drei zusammen in einem Vers und sagt, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Das ist genau die Zusammenfassung dieser drei Psalmen. Eine zweite Frage heute Morgen. Wann hat David wohl diesen Psalm verfasst? Wann saß er mit einem Instrument auf einem Stein in der Wüste? Oder wo hat er diesen Psalm geschrieben? Wo wurde er ihm geschenkt? In seiner Jugend? Als er noch auf den Hirtenfeldern von Bethlehem die Schafe seines Vaters hütete? Oder in der Mitte seines Lebens? Oder erst als er alt war? Wenn man nachliest bei verschiedenen Auslegern, kriegt man ganz verschiedene Meinungen dazu. Ich persönlich glaube, dass David ihn erst im Alter seines Lebens niedergeschrieben hat. Denn dieser Psalm enthält eine solch tiefe Lebensweisheit, dass er schwerlich von einem Teenager geschrieben sein könnte. Und ich glaube auch nicht von einem Mann unter 50 Jahren. Aber das sei jeder seiner Meinung gewiss. Entscheidend ist, dass wir diesen herrlichen Psalm haben. Und dann beginnt David sein Gebet mit den Worten, der Herr ist mein Hirte. Er spricht also von Gott als von einem Hirten. Dieses Bild taucht schon früher in der Bibel auf. Zum allerersten Mal im 1. Mosebuch, in 1. Mose 48, 15, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, da sagt der Greise Jakob, als er den Stamm Josef segnet, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Wisst ihr, wie alt Jakob war, als er diese Aussage machte? 147 Jahre. Und er sagt, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang. Das ist großartig, wenn Menschen am Ende ihres Lebens zurückblicken und sagen können, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, der ist mit mir gegangen, bis jetzt ans Ende meines Lebens. Vor wenigen Tagen nahm ich an einer Beerdigung teil. Da wurde eine liebe alte Glaubensschwester beerdigt, die im Alter von 88 Jahren heimgegangen war. Und ich hatte sie 2 Wochen vor ihrem Heimgang noch besucht. Am 20. Dezember, ist gerade erst 2,5 Wochen her, hatte ich sie besucht. Und da hat sie mir auch bezeugt, dass der Herr ihr Hirte gewesen ist, ihr Leben lang. Und sie war bereit, sie sagte mir, ich bin bereit, heimzugehen. Aber keiner dachte daran, dass es schon so schnell sein würde. Nur noch 2 Wochen später, am letzten Tag des vergangenen Jahres, ist sie heimgegangen in die Ewigkeit. Und so wie Jakob am Ende seines Lebens, so bekennt auch David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Bild vom Hirten greift also einerseits zurück, bis auf den Jakobssegen, 1. Mose, Kapitel 48, aber zum anderen weist das Bild auch prophetisch hinaus auf den, der von sich gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und darum ist nun ein kleines Wörtlein, ja ein Buchstabe von ganz gewaltiger Bedeutung. David sagt nicht, der Herr ist ein Hirte, er sagt, der Herr ist mein Hirte. Auf diesem Buchstaben M kommt alles an. An ihm hängt unser zeitliches und ewiges Schicksal. Niemand hat das Recht, sich als Schaf des Herrn zu betrachten, wenn Jesus Christus nicht sein Erlöser und Herr geworden ist. Die Bibel nennt unbekehrte Menschen nicht Schafe, sondern Wölfe oder Böcke. Das ist die Terminologie der Bibel, die Ausdrucksweise der Bibel. Wölfe oder Böcke. Jetzt ist es vielleicht nicht offenbar, wer hier in diesem Raum auf welcher Seite steht und wie es um jeden Einzelnen hier bestellt sein mag. Aber es wird offenbar werden. Der, der alle Völker einmal vor sich versammeln wird, der wird sie voneinander scheiden, sagt die Bibel, gleich wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und dann wird er sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und er wird sagen zu denen zu seiner Linken, geht hin, ihr Verfluchten, in das Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. So lesen wir in Matthäus 25. Und darum sage ich immer wieder den Männern unter meiner Verkündigung, auch heute Morgen hier, den Männern, ihr Männer, es ist zu wenig, wenn eure Frauen bezeugen können, der Herr ist mein Hirte. Das ist zu wenig für euch. Und es ist zu wenig, das sage ich den Kindern, die hier sind, wenn eure Eltern bezeugen können, der Herr ist mein Hirte. Ihr müsst es selbst sagen können. Und auch wenn Enkel hier sind, die sagen könnten, meine Großeltern, die gehen mit dem Herrn. Aber du musst es sagen können als Enkel. Und du musst es selbst sagen können. Niemand anders kann das für dich bekennen. Du musst sagen können, der Herr ist mein Hirte. Bist du ein Schaf Jesu Christi? Als unsere Kinder klein waren, habe ich oft abends mit ihnen am Bett gesungen, weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Oder verachtest du, ein Schaf Jesu Christi zu sein? Ich weiß, in dieser Welt ist das kein großer Ehrentitel. Wenn jemand sagt, du Schaf, ja, ist man nicht gerade geschmeichelt. Aber Wilhelm Busch hat dazu mal angemerkt, lieber ein Schaf Jesu Christi als ein Hammel in der Welt. Also sei gerne ein Schaf Jesu Christi und bekenne es von ganzem Herzen, der Herr ist mein Hirte. Und dann spricht David von verschiedenen Lebenssituationen, in die er wohl in seinem Leben gekommen war. Und er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich würde wohl Mangel leiden, aber weil der Herr mein Hirte ist, kann er alle meine Bedürfnisse erfüllen. So darf ein Christ heute auch sprechen, denn der Herr Jesus ist gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen. Bei ihm findet ein Christ alles. Nicht, weil er ein großes Bankkonto hat oder weil er so tüchtig ist, sondern weil der Herr sein Hirte ist. Der englische Prediger Spurgeon, den wir vom Namen her natürlich alle kennen, er hat einmal gesagt, Gottlose leiden immer Mangel, Gläubige nie. Das Herz des Sünders ist nie zufrieden, aber Gottes Kinder leben in herrlicher Zufriedenheit. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vielleicht haben auch Christen nicht alles, was sie sich wünschen. Es heißt nicht, dass alle unsere irdischen, materiellen Wünsche und auch persönlichen Wünsche erfüllt würden. Aber dennoch könnten sie mit David sagen, mir wird nichts mangeln, denn Gott selbst wird ausfüllen all meinen Mangel. Das können auch Menschen sagen, die Verlust erlebt haben, die loslassen mussten. Die Schwester, die am Donnerstag beerdigt wurde, hat einen Mann zurückgelassen mit fast 92 Jahren. Und er saß in einem Rollstuhl an dem offenen Grab. Das ist nicht leicht für einen Menschen, wenn man 60 Jahre in der Ehe zusammengelebt hat, dann einen geliebten Menschen loszulassen, der in die Erde gelegt wird. Und doch, beide waren gläubig und dieser Mann, mein Onkel, ist gläubig mit seinen fast 92 Jahren und er weiß sich geborgen im Herrn. Ja, das sind angenehme Jahre, wenn uns nichts mangelt. Wenn der Herr uns auf grünen Auen weidet, wenn er uns zu frischen Wassern führt, wenn er unsere Seelen erquickt in so schönen Gottesdiensten, das sind angenehme Jahre. Aber es können auch andere Jahre kommen. Und wie gut ist es dann, wenn wir auf den grünen Auen Kraft gesammelt haben. Wisst ihr, die Schafe im Orient, die fressen am Morgen, wenn es kühl ist, mittags, wäre es viel zu heiß. Wenn sie am Morgen nichts zu sich genommen haben, dann plagt sie am Mittag die Sonne von außen und der Hunger von innen. Sie müssen am Morgen, in den kühlen Morgenstunden, ihre Nahrung aufnehmen. Dann können sie die Hitze des Tages überstehen. Wisst ihr, das ist für mich ein doppeltes Bild. Ich möchte am Morgen eines jeden Tages meine Nahrung aufnehmen. Da möchte ich meine Bibel lesen. Da möchte ich nachdenken über dem Wort Gottes. Da möchte ich meine Seele nähren. Am Morgen eines Tages, denn dann steigt die Sonne und die Hitze des Tages und ich komme nicht durch ohne Stille vor dem Herrn. Ich kann nicht ohne Stille vor dem Herrn das Leben Gottes leben in dieser gefallenen Welt. Und das Zweite, was dieses Bild sagt, ich möchte gerne auf den grünen Auen meine Liebesbeziehung zu Jesus, dem guten Hirten, fest werden lassen. Ich möchte mich gerne in den leichten Jahren meines Lebens so fest im Herrn verwurzeln lassen, dass mein Lebensbaum auch in den Stürmen fest bleiben könnte. Die Stürme werden kommen. Verlasst euch drauf. Grüne Auen und stille Wasser sind Jahre, in denen Gott uns zu sich ziehen will. Gottes Güte will uns zur Umkehr leiten. Und auch uns, die wir schon bei ihm sind, uns Christen, will er auf den grünen Auen enger mit ihm verbinden und tiefer in ihm verwurzeln. Gott will verlorene Schafe zur Herde führen, aber auch die Schafe, die bei der Herde sind, möchte er ganz nah bei sich haben. Wohl uns, wenn wir uns auf den grünen Auen laben und eng mit dem Herrn verbinden lassen, denn irgendwann kann auch das finstere Tal kommen. Und davon spricht David danach. Er sagt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Als wir mit unseren Kindern diesen Psalm auswendig gelernt haben, da hat unsere Amelie immer wieder denselben Satz gesagt, wenn sie an diese Stelle kam: Er führt mich auf rechter Straßenseite. Weil sie sich als Kind das nicht anders vorstellen könnte. Sie hat immer gehört, sie muss auf der richtigen Seite gehen. Er führt mich auf rechter Straßenseite, ja, auf der richtigen Seite. Und das ist auch richtig. Er will uns auch auf der richtigen Straßenseite führen. Aber es heißt hier, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann fährt er fort. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Mir ist aufgefallen, liebe Geschwister, bevor David vom finsteren Tal spricht, betont er, dass der Herr auf rechter Straße führt. Habt ihr das schon einmal beobachtet hier? Bevor er vom finstern Tal spricht, sagt er, dass auch das rechte Straße sein wird. Er will damit sagen, auch das finstere Tal, das habe ich in dein Leben verordnet. Ich gehe mit dir durch dieses Tal. Ich weiß nicht, ob alle im Blick auf das vergangene Jahr oder im Blick auf die Jahre ihres Lebens, auf die Vergangenheit, schon sagen können, Gott hat immer, er hat überall, bei allen Weggabelungen, hat er mich auf rechter Straße geführt. Manchmal klagen uns Dinge aus der Vergangenheit an. Manchmal glauben wir, wir haben falsche Entscheidungen getroffen. Und das kann auch tatsächlich sein. Aber es wäre wichtig, dass wir Frieden über unsere Vergangenheit finden, dass wir sagen könnten, ja, der Herr führt auf rechter Straße. Und noch etwas ganz Entscheidendes fällt uns hier auf, hier bei Vers 4. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, sagt die Elberfelder, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Bisher hatte der Psalmist in der dritten Person Singular gesprochen. Der Herr, er führt, er erquickt. Dritte Person, Einzahl, ja, er. Jetzt, wo es in das finstere Tal hineingeht, da wird seine Beziehung zum Herrn noch inniger. Und David geht zum vertrauten Du über. Denn du bist bei mir. Da müssen wir genau hinschauen und auch diesen Wechsel der Personalpronomina genau beobachten. Das ist nicht zufällig, das ist von Gottes Geist inspiriert. Und dieses kleine, unscheinbare Sätzlein scheint mir die Mitte des ganzen Psalms zu sein. Gott verhindert nicht, dass Todesschatten hereinbrechen. Vielleicht auch in unserem Bekanntenkreis, vielleicht eines Tages in unserer eigenen Familie, eines Tages in unser eigenes Leben können Todesschatten hereinbrechen, aber er geht mit. Er ist dabei. Du bist bei mir. Und wir können seine Nähe erfahren, auch auf einem Krankenbett. Wir können seine Nähe erfahren an einem offenen Grab. Oft tritt als Vorbote des Todes zunächst eine Krankheit auf. Das heißt auch mal von Elisa, als er an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte. Die Bibel sagt uns, dass Krankheit und Tod nicht von Anfang an zu dieser Schöpfung gehörten. Sie sind Folge der Sünde, der Trennung von Gott. Wir haben uns als Menschen gegen Gott, unseren Schöpfer, aufgelehnt oder ihn einfach ignoriert. Die Bibel sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Wir haben alle Gottes gute Gebote hundert- und tausendfach übertreten in unserem Leben. Wir haben alle gesündigt. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist Tod. Es gibt ein Gesetz im Universum, das lautet, wenn ein Mensch sündigt, dann wird er sterben. Dann ist er dem Tod verfallen. Er stirbt meistens nicht sofort, in dem Augenblick, wo er sündigt, wie auch Adam und Eva nicht sofort tot umfielen. Aber sie sind von diesem Augenblick an dem Tod verfallen. Jeder Grabstein auf unseren Friedhöfen ist ein Beweis dieser göttlichen Wahrheit. Und die Frage ist nur, ob wir das auch für uns schon erkannt haben und zugeben wollen. Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten. David spricht vom Wandern. Es ist so, als ob der Gläubige seinen Schritt nicht verlangsamte, aber auch nicht beschleunigte. Spurgeon wiederum merkt hier an, das Wandern bezeichnet das ruhige Vorwärtsschreiten des Herzens, das seinen Weg genau kennt und um das Ziel weiß. So wie bei meiner Tante, der jüngeren Schwester meiner Mutter. Sie wusste um das Ziel. Und darum auch vor 2,5 Wochen, als ich sie besuchte, sie war so ruhig und so geborgen. Und sie wanderte auch im Alter von 88 Jahren. Der Gläubige jagt nicht voll Schrecken. Und er bleibt auch nicht vor Angst stehen. Er geht ruhig und stetig seinen gewohnten Schritt weiter. Er weiß, dass er durch das Tal hindurchgeht und nicht darin stehen bleiben wird. Er hat sich ja auf den grünen Auen und an den frischen Wassern gestärkt. Und vor allem, er ist nicht allein. Er kann ja sagen, denn du bist bei mir. Liebe Geschwister, ich will das ungeschminkt sagen. Es ist nicht leicht, wenn Todesschatten kommen, wenn man vielleicht eines Tages sogar die letzte Hand loslassen muss. Wohl dem, der dann sagen kann, denn du bist bei mir. Dann und nur dann hat nämlich der Tod sein Grauen verloren. Seitdem unser Herr Jesus, der Sohn Gottes, für uns in den Tod ging, nicht nur in die Todesschatten, sondern in den Tod, unter den Zorn und das Gericht Gottes über unsere Sünden, seitdem dürfen Christen getrost an ihr Sterben denken. Denn Christen sind ja Menschen, die ihre Schuld vor Gott erkannt und eingestanden haben und die damit unter das Kreuz Jesu Christi gekommen sind. Sie sind umgekehrt von ihrem bisherigen Weg. Sie haben Christus als ihren persönlichen Herrn und Retter in ihr Leben aufgenommen. Er ist nun ihr Hirte geworden, dessen Stimme sie kennen, auf dessen Stimme sie hören, in dessen Fußstapfen sie gehen. Für solche Leute verliert der Tod wirklich sein Grauen. Da sind es denn wirklich nur noch Todesschatten. Denn der Schatten eines Hundes kann nicht beißen. Der Schatten eines Schwertes kann nicht töten. Und der Schatten des Todes kann nicht vernichten, sagt noch einmal Spurgeon zu dieser Stelle. David hat gesprochen von den grünen Auen. Er hat gesprochen vom finstern Tal. Er geht noch einen Schritt weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein, wörtlich mein Becher fließt über. Ich glaube, David hat etwas davon gewusst, was es heißt, im Angesicht von Feinden zu leben. Er hat von seiner Jugend an Feinde vor und um sich herum gehabt. Ich denke an den Philister Goliath. Ich denke aber auch an seinen Schwiegervater Saul. Und ich denke an seinen eigenen Sohn Absalom, der ihm das Königtum streitig machen wollte. David kannte es, im Angesicht von Feinden zu leben. Und es ist gewiss nicht leicht, unter solchen Umständen sein Dasein zu fristen. Aber merkwürdig, ist euch das schon einmal aufgefallen, liebe Geschwister? Bei den grünen Auen und bei den stillen Wassern lesen wir nicht, dass Davids Becher überfloss, sondern hier im Angesicht seiner Feinde kann er sagen, mein Becher fließt über. Wann schrieb denn der Apostel Paulus an die Philipper, freut euch in dem Herrn alle Wege? Und abermals sage ich, freut euch, als er im Gefängnis saß und seine Hinrichtung vor Augen hatte, also im Angesicht seiner Feinde. Das ist ein tiefes Geheimnis. Es ist wirklich ein tiefes Geheimnis, dass Christen, wenn sie in schwere Wege geführt werden, natürlich auch die Möglichkeit haben zu murren und sogar die Möglichkeit haben, dem Herrn den Rücken zuzukehren. Aber viele haben es erfahren, dass sie in Leid und Schwierigkeiten und sogar angesichts von Feinden, sogar unter Verfolgung, dass sie tiefer im Herrn verwurzelt wurden, dass sie im Gegenteil näher zu dem Herrn hingewachsen sind. Sie erkannten, dass es rechte Straße war und sie gingen zum vertrauten Du über und sie wussten sich gehalten und geborgen in der Wirklichkeit des Glaubens an den Herrn Jesus. So hat es auch Pfarrer Johannes Busch erlebt, der Bruder von Wilhelm Busch. Er hatte ja seine Frau verloren, als Vater, Eltern von 7 Kindern, war die Mutter weggestorben und dann hat er selbst die Beerdigung gehalten von seiner eigenen Frau. Hut ab vor dieser Courage. Und dann hat er auf dem Friedhof von Witten gesagt, da war eine Menge Menschen versammelt, hat er gesagt, ich habe auf diesem Friedhof oft die Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus verkündigt. Und ihr habt vielleicht manchmal gedacht, du hast gut reden, Busch. Warte mal ab, wenn es an dich gekommen ist. Heute ist es an mich gekommen. Und ich stehe mit meinen Kindern am Grab meiner Frau. Und ihr fragt sicherlich, wie ist das, Busch? Bleibst du bei der Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus? Und dann hat er mit tränenerstickter Stimme gesagt, jawohl, ich bleibe bei der Botschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und so haben es viele Christen erlebt, wenn die Trauben in die Kelter kommen, dann fließt der Wein. Wenn Schiffe schwer beladen sind, dann haben sie Tiefgang und dann sind sie sicherer im Wasser unterwegs als an der Oberfläche. David betet, du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Und dann schließt er mit den Worten, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zum Schluss noch deutlich machen kann. Ich wünschte, ihr wärt alle mit mir und ich könnte eure Aufmerksamkeit anspitzen, wie man einen Bleistift anspitzt. Was für ein Vertrauen, was für eine Geborgenheit spricht aus diesen Worten. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Schaut, David ist durch finstere Täler gewandert. Er hat im Angesicht seiner Feinde gelebt. Wie groß war jetzt die Gefahr des Verbitterns? Wie groß war die Gefahr des Verbitterns? Wie groß war die Gefahr, von jetzt ab alles nur noch negativ zu sehen? Leiden und Kummer ohne Ende werden mir folgen. Und ich werde schließlich in die Grube sinken oder so. Das wäre doch das menschlich Verständliche gewesen, wenn er solche Aussagen jetzt getroffen hätte. Aber er sagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Jesus Christus weiß allein, wo der Weg hingeht. Wir aber wissen, dass es ein ganz gewiss über alle Maßen barmherziger Weg sein wird. Ist das nicht eine gewaltige Glaubensaussage? Das sagt dieser Mann vor seiner Hinrichtung. Jesus Christus weiß allein, wo der Weg hingeht. Wir aber wissen, dass es ganz gewiss ein über alle Maßen barmherziger Weg sein wird. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Vielleicht können heute nicht alle von uns schon diese Worte so im Glauben nachsprechen, aber wir wollen das erbitten. Wir wollen unsere Wurzeln tief hineinsenken in sein Wort, in sein Leben, in die Gemeinschaft mit ihm und das erbitten, dass wir das auch wieder so im Glauben sagen könnten, wenn es im Moment nicht möglich ist. David blieb bei dem Herrn auf den grünen Auen, aber auch im finstern Tal. Er blieb im Hause des Herrn, das heißt in der Lebensgemeinschaft mit seinem Gott. Die Herde Gottes war seine Heimat. Nietzsche, der deutsche Philosoph, hat einmal gesagt, die Krähen schwirren flugs zur Stadt, weh dem, der keine Heimat hat. Da hat er mal was Richtiges gesagt, ja. Weh dem, der keine Heimat hat. Sartre, der französische Philosoph, er schreit hinaus in diese Welt, wir haben keinen, bei dem wir uns aufgehoben wissen. Keine Heimat. Das sind die Menschen ohne Gott. Heimatlos, ziellos, haltlos, sinnlos. Wir haben keinen, bei dem wir uns aufgehoben wissen. Wie anders schließt David diesen Psalm hier, wenn er sagt, wohl dem, der eine Heimat hat. Ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Das ist ein ganz ermutigendes, trostreiches Bekenntnis. Wohl dem, der eine Heimat hat. Ich muss schließen und am Ende dieses Psalms, den wir betrachtet haben, steht einfach die Frage vor uns, auch jetzt am Beginn dieses neuen Jahres, vor den Kindern, die hier dabei sind, vor den Jugendlichen, die hier dabei sind, vor den Älteren, vor den Gästen. Die Frage steht vor uns, kennen wir den guten Hirten persönlich? Sind wir Schaf seiner Herde? Haben wir Friede mit Gott gefunden durch Vergebung unserer Sünden? Kennen wir diese ewige Heimat, dieses Ziel, auf das wir hinleben? Kennen wir den, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und wenn es so ist, wenn wir ihn kennen, dann wollen wir ganz fest den Bund mit ihm weiter gehen und ihn festigen und auch für dieses neue Jahr ihm unser Vertrauen aussprechen. Lasst mich zuletzt noch darauf hinweisen, dass dieser Psalm in seiner Fülle, diese wenigen Sätze, die David da aufgeschrieben hat, auch in einer unglaublichen Weise ausdrücken, was wir in dem Herrn haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir haben in dem Herrn Versorgung. Er lagert mich. Wir haben in dem Herrn Ruhe. Auf grünen Weiden frische Nahrung. Er führt mich. Wir haben in dem Herrn Leitung. Zu stillen Wassern Friede. Er erquickt meine Seele. Erholung. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Unterweisung. Um seines Namens willen ein Lebensinhalt. Es geht immer um Gott. Er ist das Ziel. Und wenn ich wanderte im finstern Tal, Geborgenheit. Du bist bei mir. Beistand. Dein Stecken und dein Stab. Schutz. Sie trösten mich. Trost. Du bereitest vor mir einen Tisch. Gemeinschaft. Angesichts meiner Feinde. Sieg. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Stärke und Heilung. Mein Becher fließt über. Freude. Nur Güte und Barmherzigkeit, Segen und Liebe werden mir folgen. Zusagen und Verheißungen. Alle Tage meines Lebens. Eine lückenlose Vorsorge. Und ich werde wohnen. Eine vorbereitete Zukunft. im Haus des Herrn ein Zuhause, eine Heimat, auf immerdar ewige Glückseligkeit. Kann uns irgendjemand in dieser Welt mehr anbieten, mehr geben als unser Herr, wenn wir sagen können, der Herr ist mein Hirte? Ich bin so froh, dass ich das persönlich sagen kann, und ich weiß, dass auch viele hier sind, die so sagen können. Lass uns aufstehen und dem Herrn dafür danken. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dich jetzt nicht nur einfach etwas bitten oder dir etwas sagen, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich preisen, wir wollen dir immer wieder sagen, Herr, wie kostbar es ist, dich zu kennen. Du bist unsere Kostbarkeit. Und dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß. Du hast es ja mit der Tat bewiesen. Du hast dein Leben gelassen für uns, als wir noch Feinde waren. Ja, Herr, und so danken wir dir, dass wir wirklich in dir alles haben, das Leben und volles Genüge. Und gib, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben, auch nicht jetzt in diesem neuen Jahr. Gib, dass wir ganz fest an deine Hand gehen, dass wir deine Stimme hören, dass wir in deinen Fußstapfen bleiben, dass wir auch all diese wunderbaren Verheißungen und Zusagen und Inhalte erfahren, die David ausgedrückt hat in seinem Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, wo wir sagen können, dass du unser persönlicher Hirte bist. Und du sollst es bleiben. Und wir wollen den Weg gehen, auch in diesem neuen, jungen Jahr, an deiner Hand, bis zu dem Ziel, das du uns vorgestellt hast. Amen.